vergangenes Wochenende waren wir zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und in ihrer Gemeinde. Und die Pastorin dort, Ruth Greiner, predigte über die Jahreslosung. Und das hat mir so gut gefallen, das hat sie so super gut gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich diese Predigt nicht haben könnte. Denn ich hatte mir auch schon gedacht, dass ich heute hier bei uns über die Jahreslosung predigen wollte, weil sie so in der Form heute in diesem Jahr oder in diesem Monat noch nicht vorgekommen ist. Und wir haben die neue Jahreslosung aufgehängt. Aber wir haben uns noch nicht in der Gemeinde, noch nicht näher damit beschäftigt. Ihr persönlich vielleicht schon. Ich finde es so eine unglaublich mutmachende Jahreslosung, eine wichtige Aussage für jeden persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das bedeutet, die Jahreslosung will schwachen Menschen einen neuen Horizont eröffnen. Jesus bringt damit klar zum Ausdruck, dass er auf der Seite der Schwachen steht. Er, der Starke, wie wir es jetzt gerade in den Liedern so gesungen haben. Er steht auf der Seite der Schwachen. Das ist eine Ansage, die nicht zu dem passt, was wir sonst lernen. In vielen Lebensbereichen wird deutlich, wie wichtig es ist, zu den Starken zu gehören. Zu den starken Leistungsträgern. Wer schwach ist, hat weniger Chancen auf Bildung, auf Arbeit, auf gesellschaftliche Anerkennung und Mitbestimmung. Wer schwach ist, erlebt sich oft als Opfer und selten als mächtig. Ich möchte euch den Vers der Jahreslosung mal im größeren Zusammenhang beschreiben. Er steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 12. Dort beschreibt Paulus, dass er einmal ein unbeschreiblich großartiges geistliches Erlebnis hatte. Eine Art Einblick in die himmlische Welt Gottes. Eine Entrückung in den dritten Himmel. Und er sagt, darauf könnte ich stolz sein. Mit diesem Erlebnis könnte ich angeben und ich würde noch nicht mal lügen, ich würde die Wahrheit sagen. Ich habe das wirklich so erlebt. Aber ich tue es nicht. Denn ich will mich nicht darüber, über dieses Erlebnis definieren. Und ich will auch von euch nur nach dem beurteilt werden, was ihr an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören könnt. Und in den Versen 7 bis 9 aus Kapitel 12 steht dann, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, als ob ein Engel des Satans mir ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir. In den Text, das war jetzt eine modernere Übersetzung, Hoffnung für alle, und in den textgenaueren Übersetzungen steht hier für stolz sein der Begriff sich rühmen. In seinen zwei Briefen an die Korinther benutzt Paulus immer wieder diesen Gedanken des sich rühmen. Korinth war geprägt von der antiken griechischen Kultur. Die alten Griechen glaubten, wer Ruhm bekam, war der Welt der Götter ein Stück näher gerückt. In ihrem Denken gehörten Ruhm und Unsterblichkeit eng zusammen. Während wir Germanen noch in Fellen gekleidet durch den Wald tobten, genoss die griechische Welt Rhetorikgefechte, olympische Spiele. Da gab es viele Möglichkeiten, zu Ruhm zu gelangen. Überlegt mal kurz, was ihr so rühmt, was ihr lobt, verehrt und anerkennt. Worauf ihr bei euch stolz seid. Erfolg ist was Tolles, sei es sportlich, privat, schulisch oder beruflich. Gute Leistung loben wir. Intelligenz ist erstrebenswert. Schönheit wird gerühmt. Geld und Besitz wird oft verehrt. Macht und Kraft sind anerkannt. Aber Schwäche und Ruhm scheinen absolute Gegensätze zu sein. Niemand von uns käme auf die Idee, auf seine Schwäche stolz zu sein und sie anerkennend zu erwähnen. Im Allgemeinen bin ich froh, wenn meine Schwachstellen nicht auffallen und sie nur wenigen bekannt sind. Paulus könnte sich nach den Maßstäben der Welt rühmen. Das deutet er kurz an. Aber er kommt mit ganz anderen Tönen. Er sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Ein Kapitel vorher sagt er, wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Was soll das denn? Paulus will deutlich machen, dass Gott die Welt und ihr Denken auf den Kopf stellt. Gott hat eine völlig andere Einstellung zu Ruhm, Ehre und Erfolg. Für ihn ist es nicht von Bedeutung, was für tolle Leistungen ich erbringe und wie viel Macht ich habe. Gott fragt nicht nach Zahlen, weder auf dem Konto, noch auf dem Tacho oder der Personenwaage. Der Satz ist gut. Der ist von Ruth Greiner. Und ich habe gedacht, den drucken wir mal auf eine Postkarte irgendwo und dann hängen wir den an den Spiegel oder so. Gott fragt nicht nach Zahlen, weder auf dem Konto, noch auf dem Tacho, noch auf der Personenwaage. Gott ist der ganz andere. Für ihn ist nur wichtig, dass der Mensch seine göttliche Liebe erkennt und anerkennt. Und Paulus formuliert es so, lass dir an meiner Gnade genügen. Im Klartext, es reicht, wenn du annimmst, dass mein Sohn aus Liebe zu dir für dich am Kreuz stirbt. Jetzt ist alles für dich getan. Mehr muss von deiner Seite aus nicht passieren. Gott setzt nicht auf Leistung, Stärke und Erfolg. Er pfeift auf Macht. In Jesus Christus zeigt er sehr deutlich, wie er auf Macht verzichtet. Stattdessen wählt er sogar den Weg der Ohnmacht. Es lohnt sich, mal die ersten Kapitel im ersten Brief an die Korinther am Stück in einer leicht verständlichen Übersetzung zu lesen. Ich lese euch mal einige Verse vor, die ganz stark betonen, wie Gott unsere Maßstäbe umkrempelt. 1. Korinther 1, ab Vers 18, und ich wähle einige aus. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all jenen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen. Ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Das ist die gute Nachricht für all die schwachen Menschen. Vor Gott seid ihr wertvoll und geliebt. Ihr müsst euch nicht länger von den Maßstäben dieser Welt erniedrigen lassen. Glaubt nicht, wenn euch jemand sagt, ihr seid klein, wertlos, ungeliebt, Versager. Gott gibt alles für euch. Du darfst stolz sein. Du darfst stolz sein darauf, was Gott für dich getan hat. Er gab alles für dich. So, und was ist nun mit den Klugen, Starken und Erfolgreichen? Ich weiß es gar nicht, ob es die in so großer Zahl gibt. Zumindest nicht im Gemeindeumfeld. Es gibt sicher Menschen, die erscheinen uns klug, stark und erfolgreich. Aber vor sich selbst, wenn sie allein im stillen Kämmerlein sind. Ich glaube, dann fühlt sich der beruflich Erfolgreiche auch manchmal ziemlich schwach, weil er genau weiß, wie viel Verantwortung er trägt und wie unsicher das Wirtschaftsleben sein kann. oder die Lehrerin oder Erzieherin, die für fremde Kinder immer einen guten pädagogischen Rat hat, aber mit ihren eigenen Kindern nicht zurechtkommt. Der gute Mathe-Schüler in der Schule, wissen wir, wie es in ihm drin aussieht? Der ältere Mensch, der sein Berufsleben erfolgreich hinter sich gebracht hat und von den Jüngeren darum beneidet wird. Vielleicht fühlt er sich schwach, weil er körperliche Einschränkungen spürt und unsicher ist, ob seine Fähigkeiten überhaupt noch gefragt sind. Aber sollte es sie geben, Menschen, die auch in ihren eigenen Augen stark, klug und erfolgreich sind, dann gilt ihnen dies. Sie sollen Demut lernen. Sie müssen immer wieder lernen, dass Gottes Gnade allein das Entscheidende ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Die ist in den Schwachen mächtig. Meine eigene Stärke verblendet mir die Sicht auf Gottes Stärke. Wo ich selbst gut bin, frage ich oft nicht nach Gott. Da strecke ich mich nicht aus nach seiner Kraft. Da lasse ich ihn nicht zum Zuge kommen. Ziemlich schade, denn er hat einiges mehr drauf als ich selbst. Ich muss mich nur danach ausstrecken. Solange ich denke, ich könnte vor Gott irgendetwas durch meine eigene Kraft und Stärke erreichen, bin ich auf dem Holzweg. Paulus beschreibt in den Versen zur Jahreslosung, dass er einen Dorn im Fleisch hat. Die Theologen haben sich viele Gedanken darüber gemacht, was damit gemeint sein könnte. Man vermutet zum Beispiel eine chronische und schmerzhafte Erkrankung. Paulus wäre diese Krankheit gern losgeworden. 3-mal hat er darum gefleht, aber das Gebet wurde nicht erhört. Der Dorn im Fleisch blieb und Paulus musste es irgendwie einordnen. Er stellte für sich fest, ich stände in Gefahr, ein überheblicher, arroganter Sack zu werden, wenn ich diese Schwäche nicht hätte. Diese Schwäche hilft mir, Gottes Stärke zu erkennen. Weil ich zu Gott gehöre, bekommt die Schwäche einen anderen Stellenwert in meinem Leben. Das heißt nicht, dass wir unsere Schwächen beschönigen oder verherrlichen. Die Jahreslosung will uns nicht aufnötigen, sei nur ordentlich schwach, dann ist auch alles gut. Wenn wir körperliche, seelische oder auch materielle Einschränkungen ertragen müssen, ist das schwer. Und Gott ermutigt uns, um Änderung und Heilung zu beten. Aber das Zentrum meines Lebens muss sein, mich ganz auf Gott zu verlassen, in dem Bewusstsein zu leben, dass er die Quelle meines Lebens ist. Alles, was ich habe, kommt von ihm und soll auf ihn ausgerichtet sein. Nur wenn das der Fall ist, wird mein Leben gelingen. Ruth Greiner hat ein schönes Zitat gefunden. Gesund ist, wer im Frieden mit Gott lebt und mit der Summe seiner körperlichen und seelischen Einschränkungen zuversichtlich leben kann. Und sie hat es dann umformuliert. Glücklich ist, wer im Frieden mit Gott lebt und mit der Summe seiner körperlichen und seelischen Einschränkungen zuversichtlich leben kann. Und deshalb habe ich euch vorhin die Geschichte von Margarete Steiff erzählt. Sie hatte nach menschlichen Maßstäben der damaligen Zeit keine Perspektive und wenig Chancen. Aber mit Gottes Kraft hat sie Dinge geschafft, die ihr niemand zugetraut hat. Das klingt ja alles schön und gut. Aber wie kann es mir gelingen, dass Gottes Kraft in meiner Schwäche mächtig wird? Ich möchte euch 4 Punkte nennen, die in einem Buch zur Jahreslosung von Elke Werner so genannt wurden. Wie erfahre ich Gottes Kraft? Und der erste Punkt ist, meine Schwäche eingestehen. An erster Stelle steht, mir meiner Schwäche bewusst zu sein. Wo sind die Punkte in meinem Leben, die mir und anderen das Leben schwer machen? Was tut mir weh? Was schränkt mich ein? Was kann ich nur schwer ertragen? Bin ich bereit, meine Schwachstellen anzusehen und zu akzeptieren? Das kann ein schmerzhafter Prozess sein. Sollte jemand zu dem Punkt kommen, zu sagen, ach, ich finde da eigentlich nichts, dann ist es recht einfach. Da wären zum Beispiel Punkte wie falsche Selbstwahrnehmung, Hochmut, Angst und mangelnde Zuhörbereitschaft zu identifizieren. Aber okay, Scherz beiseite. Es kann uns nur weiterbringen, wenn wir vor Gott unsere Schwächen formulieren und ihn außerdem bitten, uns zu zeigen, wo noch Schwachpunkte sind. Es ist auch hilfreich, mit Menschen, denen wir vertrauen, über diese Punkte zu reden, und beten zu können. Der nächste Schritt ist, Gottes Kraft Raum zu geben. An unserer Seite steht ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Tod und alle Schuld besiegt hat. Wenn dieser Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott will mit seinem Heiligen Geist in uns wohnen und wirken. Das tut er aber nur, wenn wir ihm den Raum dafür geben. Gott wird uns niemals überrollen mit seiner unermesslich großen Kraft. Wenn wir mit unseren Sorgen, Problemen und Schwächen kämpfen, müssen wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören, ihn in unsere Situation bewusst mit hineinnehmen. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer schwierigen Situation nur kurz ein Stoßgebet zum Himmel losschicke oder ganz bewusst sage, Gott, ich komme hier nicht klar. Ich strecke mich nach dir aus. Ich brauche deine Hilfe und deine Leitung durch den Heiligen Geist. Ich lade dich ein, der Herr in dieser Situation zu sein. Außerdem kommen wir weiter, wenn wir Gott loben. Das ist der dritte Punkt. Statt auf meine Schwachstelle zu schauen, konzentriere ich mich auf Gottes Stärke. Ich lobe Gott für die Dinge, die er gut gemacht hat. Dafür, dass er ein starker Vater und Gott ist. Ich konzentriere mich nicht länger auf mich selbst, sondern auf Gott. Es gibt so Situationen, da kann ich wunderbar im Selbstmitleid versinken. Da bin ich die ärmste aller Kreaturen. Ach, was bin ich doch geschlagen. Und dann, aber das gelingt nicht immer, leider, fange ich an, Gott zu loben. Und plötzlich wird die Welt heller und ich genießbarer. Gott zu loben heilt uns selbst. Der letzte Schritt lautet, Gott zu geben, was ich geben kann. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Manchmal stehen wir in der Gefahr, uns auf unseren Schwächen auszuruhen. Ach, ich kann ja gar nicht mehr nach dieser Krise. Es geht halt nicht, solange ich solche Schmerzen habe. So eine wie mich kann Gott nicht gebrauchen. Wie soll ich denn in meinem Alter? Ich habe dafür gar keine Begabung. Ja, genau. Ich bin schwach und mangelhaft. Regelmäßig hinke ich sogar auf beiden Beinen. Aber Gottes Kraft wohnt trotzdem in mir. Gott will durch mich in dieser Welt zum Zuge kommen. So wie ich bin, kann er mich gebrauchen. Hör auf deine Schwächen zu schauen und schaue auf Gott. Lobe ihn in deinem Denken und Handeln. Richte dich auf ihn aus. Mache ihn zum Zentrum deines Lebens. Frage ihn, was er mit dir vorhat. Und dann kommt seine Kraft in deinem Leben zum Zuge. Ihr könnt euch rühmen. Ihr könnt euch rühmen, dass ihr zu Gott gehört. In ihm ist eure Schwachheit gut aufgehoben. Gott sagt zu euch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Ich lade euch jetzt ein zu einer persönlichen Besinnung über diese Fragen. In welchen Bereichen meines Lebens leide ich und fühle mich schwach? Und in welche Lebensbereiche möchte ich Gott einladen und seine Stärke erleben? Nehmen wir uns einen kurzen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann bete ich und dann gehen wir in den Lobpreis und bringen das mit Liedern noch einmal vor Gott. Es tut gut, ehrlich zu sein vor dir. Und es ist wunderbar, uns selbst mit deinen Augen zu sehen. Danke, dass wir nichts bringen müssen, was wir nicht hätten. Danke, dass wir nichts Besonderes leisten müssen, sondern dass du uns so nimmst, wie wir sind, brutto. Und dass du gerade in unseren schwachen Stellen und in schwachen Stunden zum Zuge kommen willst. Denn allein deine Gnade genügt.